Ich habe euch was mitgebracht, und das ganz Einfaches. Wer kann das aus der Entfernung erkennen?
Kompass.
Ein Kompass. Wird heute wahrscheinlich nicht mehr so oft benutzt. Ne? Der David, der denkt sich, das ist aus dem vorigen Jahrhundert oder so. Ne? Aber was zeigt der Kompass im besten Fall an?
Den Weg.
Die Richtung erstmal. Ja. Den Weg noch nicht, weil der ist noch ein bisschen komplizierter. Und mir ist so der Gedanke gekommen, unser Land läuft eigentlich diametral in die falsche Richtung. Und da hilft es auch nicht, wenn man da mal ein bisschen ein paar kleine Abzweigungen nimmt, sondern man muss an die Grundsubstanz, an die Wurzel gehen, damit da mal wieder was sich in die richtige Richtung bewegt. Das ist gleich, als wenn du in Spanien bist, aber nach Griechenland willst. Dann bringt es auch nicht, wenn du in Spanien da versuchst, die nächste Kreuzung richtig abzubiegen, weil du bist im falschen Land. Und so ist in unserem Land was diametral falsch, läuft was. Und an dieser Grundwurzel will ich ein bisschen arbeiten. Und der Kompass ist so ein bisschen, natürlich die Bibel ist eigentlich der Kompass. An den können wir uns orientieren. Und zum Anfang möchte ich euch gerne die aktuelle Shell-Jugendstudie näher bringen, wo ein bisschen aufgefangen wird, was den Jugendlichen denn so unter die Nägel brennt. Die ist ganz aktuell, die ist vom 15.10. dieses Jahr. Und die wurden halt die Jugendlichen befragt, und zum Beispiel zum Thema Armut melden sich 81%, dass ihnen das ein Bedürfnis ist, dass sie da merken, dass sie vielleicht auch unter Armut leiden. Das ist natürlich ein Haufen. Bei Umweltschutz, da sind es noch 67%, das ist natürlich so eine politische Sache. Wachsende Feindseligkeit zwischen den Menschen, das ist auch ganz schön viel, das sind 71%. Also wir merken auch irgendwie, das ist nicht mehr so freundschaftlich, ist mehr feindschaftlich. Soziale Ungleichheit haben wir auch 64%. Klimawandel ist natürlich so eine Sache, das ist uns wahrscheinlich nur durch die Medien so bewusst, und deswegen haben die ja 63% noch. Terroranschläge sind auch weit oben mit 61%. Ausländerfeindlichkeit, ja, ist auch recht hoch bei 58%. Krankheit ist immer privat dann so eine Sache, da sind wir auch noch ziemlich hoch bei 44%. Und bei Gewalt auch 40%. Arbeitslosigkeit 35%, das hält sich noch so ein bisschen. Und Diebstahl, weiß jetzt nicht, wie die auf das Thema kommen, aber auch da haben Jugendliche Angst, dass sie Dinge verlieren, dass Dinge genommen werden. Zuwanderung in Deutschland ist auch noch recht hoch, sind auch 34%. Also da ist schon auch irgendwie von den Jugendlichen eine Not, die sie da weiter sagen. Ich weiß nicht, wie es unseren Jugendlichen da so geht, die auch mit solchen Ängsten euch rumplagt. Oder ob ihr denkt, ah, der Herr hat alles im Griff. Und der Papa mittlerweile auch. Oder immer noch. Ja, aber die Frage ist eigentlich, warum ist das so? Und gilt das nur für Menschen, die Gott nicht vertrauen? Oder gilt das auch für Menschen wie uns? Haben wir auch solche Ängste? Das sind ja eigentlich Existenzängste. Und da wir mit solchen großen Fragen müssen wir eigentlich immer in die Bibel, weil da werden grundlegende Dinge besprochen, und das ist halt so ein grundlegendes Ding. Was ist da faul? Was ist da falsch? Und also wenn man den Kompass so nimmt, dann könnte man eigentlich sagen, wir laufen in die falsche Richtung. Und das Grundlegende, was falsch ist, das wollen wir mal anhand der Bünde in der Bibel rausarbeiten. Jetzt hat der Matthias schon den Noah-Bund genannt. Das ist nochmal ein besonderer Bund. Weil der Noah-Bund, der ist so gar nicht abhängig vom Menschen. Der Mensch ist zwar der, der gesegnet ist oder der den Segen von dem Bund hat, aber Gott ist, der den Bund erfüllt. Weil das ist eigentlich eine Verheißung, die Gott gibt. Er hat diesen Regenbogen in den Himmel gesetzt, wenn es regnet. Also es ist ein total interessantes Zeichen, dass gerade wenn so Wolken aufziehen und wenn du so das Gefühl hast, jetzt gibt es wieder eine Sinnflut, dann sagt der Herr, na, gibt es keine, weil so werde ich die Welt nicht mehr überschwemmen lassen. Dann werde ich direkt mal den Regenbogen in den Himmel setzen, damit ihr keine Panik kriegt. So wirkt das fast. Und das ist ja so. Weil wenn die Wolken dann aufziehen und die Sonne dazu noch scheint, dann haben wir den Regenbogen. Und das ist ein Zeichen, das Gott uns gibt, dass er auf diesem Weg die Erde nicht mehr zerstören will. Aber gibt es natürlich noch andere Bünde. Und wahrscheinlich einer der bekanntesten Bünde im Alten Testament ist der Sinai-Bund. Das ist der Bund mit den 10 Geboten, den Gesetzen. Und das ist kein bedingungsloser Bund, sondern es ist eigentlich ein Bund, der auf gegenseitige Mitarbeit beruht. Gott gibt die Gebote und die Israeliten damals, die sollten die halt einhalten. Und da wollen wir mal lesen, im dritten Buch Mose, Kapitel 26. Ich werde auszugsweise was lesen, denn wir wollen nicht alles lesen. Aber ihr könnt da mal die Bibel aufschlagen. Also ich fange mal bei Vers 3 an. Da steht Folgendes. Das sind die Segensverheißungen für den Fall des Gehorsams. Da merkt man schon, da ist eine Bedingung hinter. Da steht nämlich Folgendes. Wenn ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Gebote haltet oder beobachtet und nach ihnen tut, so will ich euch Regen zur rechten Zeit geben, damit das Land seinen Ertrag liefert und die Bäume auf dem Feld ihre Früchte spenden. Dann wird die Dreschzeit bei euch bis in die Weinlese reichen und die Weinlese bis an die Saatzeit. Und ihr sollt Brot reichlich zu essen haben und sicher in eurem Land wohnen. Denn will ich Frieden in eurem Land herrschen lassen, dass ihr euch niederlegen könnt, ohne dass jemand euch aufschreckt. Auch die wilden Tiere will ich aus dem Land verschwinden lassen und kein Schwert soll durch euer Land ziehen. Ihr werdet eure Feinde in die Flucht schlagen und sie sollen vor euch durch das Schwert fallen. 5 von euch sollen 100 in die Flucht schlagen und 100 von euch 10.000 vor sich hertreiben. Und eure Feinde sollen vor euch durch das Schwert fallen. Ich will mich euch gnädig zuwenden, will euch zahlreich werden lassen und euch mehren und meinen Bund mit euch aufrecht erhalten. Ihr werdet altes Getreide von der vorletzten Ernte zu essen haben und das vorherige wegschaffen müssen, um für das neue Raum zu schaffen. Und ich will meine Wohnung in eurer Mitte aufschlagen und mein Herz wird keine Abneigung gegen euch hegen, sondern ich will in eurer Mitte wandeln und euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, damit ihr ihn nicht länger als Knechte dienen sollt. Ich habe die Stäbe eures Joches zerbrochen und euch aufrecht einhergehen lassen. Also das klingt nach einem kräftigen Segen. Alles ist ein bisschen im Überfluss. Feinde sind keine mehr im Land. Und es geht ihnen richtig gut, dass sie sogar Ernte haben, die das nächste Jahr reichen bis zur Saatzeit. Aber was man dazu sagen muss, ist, dass die Israeliten, die waren gefordert. Das heißt nämlich, ist die Bedingung, wenn ihr in meinen Satzungen wandelt. Also es ging um diese Bedingung. Wenn ihr das tut, dann wird es folgen. Das heißt, das Volk Israel war gefordert, sich an Gottes Gebote zu halten. Und wenn sie das tun, dann kommt auch der Segen. Das ist natürlich der Rückschluss, wenn sie das nicht tun, dann kommt der Segen nicht. Und das ist ja auch, was hier steht. Und da ist dieser Gedanke, den ich hier mit verbinde, ist, der alte Bund oder dieser Bund, den wir hier sehen, ist ein Bund mit einer Bedingung und wo eigentlich der Mensch noch im Zentrum steht und der Mensch erfüllen soll, was Gott von ihm fordert. Und das ist eigentlich das Grundproblem in diesem Bund. Weil wir wissen ja, wenn wir die Bibel weiterlesen, dass sie das eben nicht geschafft haben. Und dass sie eben immer wieder gefallen sind und immer wieder haben sie Gottes Gebote nicht gehalten. Und auch die Verheißung, dass Gott dann unter ihnen wohnen will, das ist eigentlich voll die schöne Verheißung. Da steht nämlich, Ich will meine Wohnung in eurer Mitte aufschlagen und mein Herz wird keine Abneigung gegen euch hegen, sondern ich will in eurer Mitte wandeln und euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Also da war richtig auch gemeinsames Leben, könnte man sagen. Die haben miteinander gelebt, wenn das so ist, wenn halt die Bedingung eingehalten wurde. Aber wie gesagt, da ist der Mensch noch im Zentrum. Und das ist eigentlich das Grundproblem, wenn man sich den Kompass anschaut, dann ist die eine Richtung, in der wir gehen, ist eigentlich, der Mensch ist im Zentrum. Und wenn man dieses Selbstbestimmungsgesetz, das ja heute oder keine Ahnung wann aufgerichtet worden ist, sich anschaut, dann ist genau das das Problem. Der Mensch ist im Zentrum, er bestimmt selber, er bestimmt sogar sein Geschlecht, also das ist mehr als verrückt. Also das ist, naja, da fehlen mir die Worte. Aber ihr seht, das stimmt was Grundlegendes nicht. Deswegen bringt das nichts, wenn ich nur die nächste Kreuzung weiter links fahre und dann wird das schon wieder gut werden. Sondern wir müssen eigentlich den Kurs komplett wechseln. Und zwar, indem wir, sagen wir mal, nach Norden fahren, müssen wir jetzt in die Gegenrichtung fahren, nach Süden. Das ist eigentlich unser Grundproblem im Land. Und das kann man auch nicht mit ein bisschen, mit einer kleinen Korrektur kann man das ändern. Das ist einfach ein grundlegendes Problem, was wir haben. Und ich würde das mal so formulieren, unsere Gesellschaft oder sind wir nicht eine Gesellschaft, die Gott nicht fürchtet und seine Gebote belächelt? Ich glaube, genau diese Gesellschaft sind wir. Wir belächeln Gottes Gebote und wir haben keine Gottesfurcht. Und weil wir keine Gottesfurcht haben, machen die in der Verantwortung sind, alles Mögliche. Die denken sich, ist ja wurscht, schaut da keiner drauf. Ich war gestern noch am Wald und habe da ein paar Bäume verkauft und dann meinte der die kaufen wollte, meinte so, ja, aber was ist, wenn die Bäume hier gestohlen werden am Wald? Weil die liegen ja da rum und ich habe die nicht festgebunden oder so, ne? Sondern, naja, die kann man sich eigentlich abholen. Ich sag so, es ist gar kein Problem, weil wir haben alle noch einen Termin beim höchsten Richter und der wird dann auch das registriert haben. Aber da merkt man, der Mensch hat keine Gottesfurcht. Und weil er keine Gottesfurcht hat, denkt er, er kann alles machen. Aber wenn er wieder anfängt, Gott zu fürchten, dann überlegt er sich das. Dann denkt er, okay, einen Termin habe ich noch und das ist beim höchsten Richter. Das heißt, ich werde nicht einfach hier was machen, was Gott nicht gefällt. Und weil wir das im Land, Gott haben wir ausgeklammert oder abgeschrieben. Und gerade in der Politik ist das immer der Fall oder oft der Fall. Deswegen denken die Leute, wir können machen, was wir wollen. Und das ist eigentlich unser Grundproblem. Dass der Mensch im Zentrum steht und wir denken, wir können machen und tun, was wir wollen. Die Krisen und die Nöte der heutigen Zeit sind aber mindestens von Gott zugelassen. Also Gott, der hat alles im Griff, also wir können auch ganz entspannt sein, wir müssen ja nicht in Hysterie ausbrechen. Also Gott lässt die Dinge zu und manchmal bewirkt er sie dir auch. Also wenn man im Alten Testament liest, dann sind manche Kriege, die über Israel gehen, die sind auch von Gott gewirkt. Also Gott ist da ganz aktiv. Das heißt, Gott hat eine Strategie, wie er uns pädagogisch verändern will. Deswegen ist jede Not, in der wir kommen, immer ein Grund, auch Danke zu sagen, weil wer weiß, was Gott da machen will. Wir haben ja gerade die Not, mein Bruder ist mit seinem Auto losgefahren und hat sich die Ölwanne unterweggerissen. Jetzt steht er irgendwo an der Straße und hat ein Problem. Ich sage, Andreas, fang einfach an zu danken. Der Herr wird schon einen guten Plan haben. Aber wie gesagt, das ist nicht die erste Reaktion, die wir natürlicherweise haben. Sondern es ist mehr so die Panik. Genau. Also Gott wirkt auch aktiv durch Strafen, die er verhängt, oder Krankheit und blind und physisch oder psychisch. Gott lässt es zu und wir wissen auch nicht so richtig warum. Und ich könnte euch einige Leute aufzählen, wo ich denke, Alter, das ist nicht lustig. Also eine Person, von der ich euch kurz erzählen will, das ist die Tochter von meinem Chef und die hat irgendwie, ich würde sagen, dämonische Verfolgung und das ist nicht zu kontrollieren. Die kann man nicht irgendwie gut zureden und die macht halt, was sie will und man versteht nicht so richtig, warum sie das macht. Und das ist ja ein Stück weit auch ein Fluch, der durch die Strafe und Drohung aufgrund des Ungehorsams entstanden ist. Und da können wir mal weiterlesen, wenn wir im 3. Mose, Kapitel 26, lese ich euch mal die Verse 14 bis 17 vor. Da steht nämlich Folgendes: Wenn ihr mir aber nicht gehorcht und nicht alle diese Gebote erfüllt, sondern meine Satzung missachtet und im Herzen Widerwillen gegen meine Verordnung hegt, sodass ihr nicht alle meine Gebote befolgt, sondern den Bund mit mir brecht, so will ich euch dementsprechend mit euch verfahren und schreckliche Heimsuchungen über euch verhängen. Schwindsucht und Fieber, das euch das Augenlicht erlöschen soll und das Leben qualvoll dahinschwindet, vergebens sollt ihr dann euren Samen aussehen und dann eure Feinde werden ihn verzehren. Und ich werde mein Angesicht gegen euch kehren, dass ihr von euren Feinden in die Flucht ergreifen müsst und eure Widersacher sollen über euch herrschen und ihr sollt fliehen, auch wenn niemand euch verfolgt. Und das ist vielleicht auch fliehen, wenn uns niemand verfolgt. Manche Menschen haben irrsinnige Panik und du kannst da nicht, kommst da nicht hin, da denkst du, da ist ja niemand da, wer verfolgt dich denn da? Aber dieser Fluch, der darauf steht, wenn wir Gott nicht gehorchen, der ist einfach drastisch. Da wird uns die Ernte ausbleiben, da werden die Feinde in unserem Land sich umhertreiben und uns natürlich auch attackieren. Da werden wir, wie wir das gerade gelesen haben, Ängste haben in allen Bereichen. Manche sind auch unbegründet. Ängste, dass wir Angst haben, dass wir verfolgt werden, aber niemand verfolgt uns. Und das einfach, weil wir diesen Bund, den Sinai-Bund, nicht halten. Aber was das Problem an dem Bund ist, ist eigentlich, dass wir im Zentrum sind. Dass wir gefordert sind, den Bund zu erfüllen und wir sind einfach nur mehr als unfähig. Ein bisschen ist es auch, was uns der Bund zeigen will. Der Bund will uns zeigen, Menschen, wenn Gott jetzt reden würde, wenn ich meinen Maßstab an euch anlege, und das ist ja im Sinai-Bund der Fall, dann werdet ihr einfach merken, ihr werdet kläglich versagen. Und das ist ja, was wir darin erleben. Das ist quasi eine Selbsterkenntnis, die wir darin erlangen. Und deswegen, es muss diametral was passieren, damit das Ganze für uns positiv wird. Nämlich nicht mehr wir müssen im Zentrum sein, sondern Gott muss ins Zentrum. Und dann wird es besser. Und das ist natürlich, was in unserem Land nicht so ist. Da ist nicht Gott im Zentrum, sondern eben wir. Und deswegen muss ich umso mehr von dem neuen Bund schwärmen. Wie schön ist nicht der neue Bund gegenüber dem alten? Er ist einfach so schön. Und dazu wollen wir uns mal im Neuen Testament ein bisschen bewegen. Könnt ihr mit mir aufschlagen, das ist der zweite Korintherbrief. Kapitel 3, da lese ich die Verse von 6 bis 11. Also 2. Korinther 3, 6 bis 11. Da steht Folgendes. Er ist es auch, der uns tüchtig gemacht hat, zu Dienern des neuen Bundes, der ein Bund nicht des Buchstaben, sondern des Geistes ist, denn der Buchstabe des Gesetzes tötet, der Geist aber macht lebendig. Wenn nun aber schon der Dienst, der den Tod bringt, mit in Stein eingegrabenen Buchstaben solche Herrlichkeit besaß, dass die Israeliten das Angesicht Moses nicht unverwandt anzuschauen vermochten, wegen des auf seinem Angesicht liegenden Glanzes, der doch wieder verschwand, wie sollte da der Dienst des Geistes nicht eine noch weit größere Herrlichkeit besitzen? Denn wenn schon der Dienst, der die Verurteilung zum Tod bringt, Herrlichkeit besitzt, so wird der Dienst, der die Gerechtigkeit, die Gerechtsprechung vermittelt, in noch viel höherem Grad überreich an Herrlichkeit sein. Ja, die dort vorhandene Herrlichkeit verschwindet in dieser Beziehung völlig gegenüber der überschwänglichen Herrlichkeit dieses Dienstes. Denn wenn schon das vergängliche Herrlichkeit besitzt, wie viel mehr wird das Bleibende in Herrlichkeit bestehen? Also hier werden die beiden Bünde gegenübergestellt. Und der erste Bund, den hat der Mose da am Berg bekommen. Und während er bei Gott war, hat Gott einfach abgefärbt auf den Mose, sodass der strahlend nach unten gegangen ist. Und das war dann so krass, dass die Israeliten das kaum anschauen konnten, wegen dem Glanz, und dass er sich später auch verdeckt hat, damit sie nicht sehen, wenn der Glanz verschwindet, weil das ist ja auch peinlich. Weil für den Herrn strahlen ist gut, aber wenn es vorbei ist, dann ist es peinlich, weil irgendwie der Glanz weg ist. Und daneben stellt er halt diesen neuen Bund. Dieser Bund, der irgendwie anders ist, der nicht in Steine gemeißelt ist, sondern der im Fleisch oder in Menschen geschrieben wird. Und am Anfang, Vers 6, steht hier was ganz Interessantes. Da steht nämlich, er ist es auch, der uns tüchtig gemacht hat, zu Dienern des neuen Bundes. Er ist natürlich Gott. Und hier ist der Ansatz genau anders. Im alten Bund, da waren wir gefordert, das zu tun und einzuhalten. Aber hier steht es, er ist es, der uns zum tüchtig macht. Da merken wir, jetzt ist der im Zentrum, der auch ins Zentrum gehört, nämlich Jesus Christus. Und das ist der Ansatz des neuen Bundes und deswegen ist er so schön. Genau, verglichen wir jetzt dann, dass er nicht des Buchstaben ist, sondern des Geistes. Da geht es um den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Und der ist ja auch von Gott. Und eigentlich ist alles Wesentliche, was wir im neuen Bund haben, ist von Gott. Also nicht von uns Menschen. Wir profitieren nur davon, aber eigentlich kommt das Wesentliche von Gott. Da können wir mal ein paar Bibelstellen durchgehen. Und zwar steht da Folgendes in 1. Korinther 1, Vers 3, 30 steht da: Ihm habt ihr also zu verdanken, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns von Gott zur Weisheit gemacht worden ist, wie auch zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Also ihm, das ist Christus. Also ihm haben wir jetzt zu verdanken, dass wir in Christus sind. Weil das ist zwar so ein, ich weiß nicht, ob ihr euch da schon mal Gedanken gemacht habt, dass wir Christ geworden sind, das ist, wir haben ihn gar nicht gesucht so richtig. Und so richtig motiviert waren wir auch nicht, dann diesen letzten Schritt zu gehen. Also zumindest war es bei mir so. Und dennoch hat Gott es geschafft, dass wir in Christus sind. Und das kommt von ihm. Und das ist das Schöne, dass er da die Ursache ist. Und deswegen ist es nicht auf unsere Leistung zurückzuführen. Oder im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, 10, Vers 10, da steht: Er hat uns auch aus einer so großen Todesgefahr gerettet und er wird uns auch fernerhin erretten. Auf ihn setzen wir unsere Hoffnung, dass er es auch in Zukunft uns erretten wird. Also er hat uns aus der Not gerettet. Also die erste Not, die war ja, wir sind getrennt von ihm gewesen, aber er hat uns gerettet. Und er wird es auch ferner tun. Er wird uns immer wieder retten, in welcher Situation wir uns auch befinden. Was mir wichtig ist dahin, ist, dass er die Ursache ist. Es beruht auf ihm. Der Ansatz ist, es kommt von Gott. Weiter heißt es dann im 1. Korinther 1, 22 und 21 und 22. Der uns aber samt euch auf Christus gegründet und uns gesalbt hat, das ist Gott. Er, der uns auch sein Siegel aufgedrückt und uns den Geist als Unterpfand in unsere Herzen gegeben hat. Also er hat uns gegründet. Es geht immer um ihn. Er hat uns gegründet, er hat uns gerettet, er hat uns in Christus gestellt. Ihm verdanken wir, dass wir zu seiner Gerechtigkeit geworden sind. Ihm verdanken wir, dass wir zur Weisheit geworden sind. Ihm verdanken wir, dass wir in der Heiligung leben. All diese großen Begriffe, es geht immer von ihm aus. Und das ist der diametrale Unterschied zum alten Bund. Im alten Bund wurden wir gefordert und das Gesetz wurde an uns angelegt und wir sind immer gescheitert. Aber im neuen Bund ist es er. So dass wir ihn lesen in 2. Korinther 3, Vers 5, nicht als ob wir von uns selbst aus tüchtig wären, etwas auszudenken, als stamme es von uns selbst. Nein, unsere Tüchtigkeit kommt von Gott, sagt der Paulus. Der Paulus und sein Dienst, der ist ganz auf Gott zurückzuführen. Er sagt, meine Tüchtigkeit kommt von Gott. Und der hat ja viel gemacht, also der war ja ganz schön aktiv. Aber es war alles von Gott. Er hat sich immer auf Gott berufen. Ich meine, Jesus hat das eigentlich auch gemacht. Wenn man genau hinschaut, dann beruft Jesus sich auf den Vater. Johannes 5 könnt ihr mal nachlesen. Da sagt er, der Sohn kann nichts aus sich selber tun. Sondern er, alles, was er tut, das sieht er seinen Vater tun. Und alles, was er sagt, das sieht er seinen Vater sagen. Also er beruft sich auf eine andere Quelle. Und dieses gleiche Prinzip gilt auch für uns. Und dann ist Christsein ganz anders. Es ist kein Stress. Es ist auch kein Druck. Es ist auch nicht eine Pflicht, die wir bewältigen müssen. Sondern es ist eigentlich eine Beziehung. Und es ist ein ständig Empfangen. Ständig Empfangen, was Gott uns geben will. Und es ist, wir sind eigentlich wie so ein Kanal, da läuft alles durch. Und die Endverbraucher kriegen halt die Produkte. Und Gott ist eigentlich der, der uns beliefert. Wenn man mal das Bild so benutzt. Und das führt natürlich auch dahin, dass unsere Predigt, es geht eigentlich nicht um uns. Wer hier vorne steht, wäre fast egal. Könnte jeder stehen. Aber jetzt stehe ich halt hier und so darf ich hier was weitergeben. Hier steht nämlich auch Folgendes. Denn nicht uns selbst verkünden wir, sondern Christus Jesus als den Herrn. Uns selbst aber als eure Knechte um Jesu Willen. Es geht nicht um uns. Es geht nie um den Prediger. Wenn er auch noch so gut reden kann und da noch so viele Erkenntnisse hat, lass ihn, er ist nicht der Entscheidende. Wenn er gut ist, dann ist Christus gut in ihm. Und er ist halt freundlicherweise dabei und darf das, das weitergeben. Und das Ganze ist ja eigentlich ein Riesengeschenk, was wir haben. Aber dieses Geschenk, was wir da haben, nämlich Christus in uns, das haben wir alle in, die Bibel sagt, in zerbrechlichen Gefäßen. Wir besitzen aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Fülle der Kraft als von Gott angehören und nicht von uns selber, von uns stammend erweise. Also wir sind so oft unfähig und schwach und Paulus sagt das selber, er sagt, meine Rede ist schwach. Aber meine Kraft, die der Paulus da hatte, die hat er von Gott gehabt. Als von Gott angehören, so heißt es hier. Und das ist eigentlich das Schönste, wenn Gott schwache Gefäße für seine große Mission nutzen kann. Das ist einfach das Schönste, weil dann ist klar, das kann nicht von dem kommen, der da ist oder der da macht, sondern es muss von Gott kommen. Da sieht man, der Ansatz im Neuen Testament, da steht nicht mehr der Mensch im Zentrum. Der Mensch ist raus. In gewisser Weise ist er raus und gleichzeitig ist er wieder mittendrin, weil Gott ihn einfach gebrauchen möchte. Er bräuchte uns gar nicht, aber er möchte uns mit hineinnehmen in dieses große Erlösungswerk, in diese Heilsgeschichte. Und den nächsten Gedanken, den ich ein bisschen ausformulieren will, ist, was ist die Prüfung, ob ich oder ob er im Zentrum steht? Weil jeder Christ würde natürlich sagen, pff, das macht alles der Herr und so. Und es geht mir um nichts, keine Ehre. Jeder tritt verbal da schnell zurück. Und wir sind natürlich auch gut darin, das so zu verkaufen, als wenn es immer alles der Herr macht. Ne? Und ob das dann stimmt, ist dahingestellt. Ich bezweifle das mal, weil ich mich auch selber kenne. Und es gibt eine Prüfungsmethode in der Bibel, wo wir lesen, wie Gott das prüft, ob ich das aus mir selber tue oder ob das Christus tut. Und wenn ich von mir spreche oder vom Ich spreche, dann geht es um das Ego. Das Ego, das klingt natürlich ganz blöd, weil das ist der alte egoistische Adam. Und wenn wir vom Ego reden, dann müssen wir gleich von uns selber reden. Weil wir haben ja gemerkt, im alten Bund, da müssen wir selber die Gesetze erfüllen. Im neuen Bund tut es der Christus. Aber so ganz sauber ist es noch nicht, dass es immer nur alles der Christus tut und dass wir gar nicht beteiligt sind. Also vieles verkaufen wir als Christus und dann tun wir es doch selber. Und das hat damit zu tun, dass wir noch nicht so richtig vorbehaltlos dem Christus vertrauen. Also das Vertrauen ist da noch ganz bruchstückhaft. Zumindest geht es mir da so. Und es gibt da eine Prüfung, wie man das ein bisschen herausfinden kann. Also ob ich oder ich selber im Zentrum des Geschehens stehe, und egal wie mir das, wie wir das formulieren, auch als Christen muss ich mir die Frage gefallen lassen, mit welcher Absicht oder zu welchen Gunsten ich Dinge tue, und allzu oft sind sie nur fromm gekleidet und ich selbst stehe noch nach wie vor im Zentrum. Und ich im Zentrum ist die Ursache für meine und für deine und für die Not dieses Landes. Es ist eigentlich ganz klar, dass wir so eine Not im Land haben, dass wir haben lauter Egoisten, die es weit hoch geschafft haben, die dann große Entscheidungen treffen, zu ihren Gunsten, verkauft natürlich Wohlwollen fürs Volk, ist ja klar. Aber so wohlwollend das ist, merkt das auch jeder, der so halbwegs wach ist, das ist nicht so wohlwollend. Das Problem ist, der Mensch steht nur im Zentrum, wie es halt im alten Bund war. Der Mensch ist gefordert, Gottes Gesetze zu tun, aber in unserem Fall ist der Mensch derjenige, der das Unheil verursacht oder zulässt oder sich unter irgendwelchen Vorwänden macht und Positionen ergattert, die dann das Land eigentlich nicht gut tun. Und die Grundlagen für den Genderwahn ist die Selbstverwirklichung. Statt Gott zu verwirklichen, bieten wir dem Gegenspieler eine Plattform, uns zu missbrauchen. Und deshalb haben wir so viel Not und Leid in dieser Welt, in diesem Bereich. Also der Mensch im Zentrum, und da gehört er nicht hin. Das ist wie mit dem Kompass, das ist einfach diametral in die falsche Richtung. Da muss man einfach umkehren, also in eine andere Richtung laufen. Da hilft es nicht, wenn man nur so kleine Veränderungen vornimmt, dann müssen wir immer im gleichen Wahnsinn. Und da braucht es einfach eine Denkänderung, eine Metanoia, da braucht es eine Sinnesänderung und da braucht es für unser Land einfach eine Richtungsänderung. Aber wie komme ich weg vom Ich zum Er oder vom Ich zum Ihm? Wie komme ich weg, dass ich nicht selber im Zentrum stehe, sondern Er? Natürlich ist der erste Schritt immer die Wiedergeburt, weil das habt ihr selber alle erlebt, die ihr von neuem geboren seid. Oder als wir von neuem geboren worden sind, haben wir auf einmal eine neue Denkänderung entwickelt. Wir haben uns nicht mehr so sehr um uns selber gekreist, sondern wir haben uns auf einmal um andere Menschen interessiert. Wir haben vielleicht die Nachbarin gesehen, die in Not ist. Wir haben Freunde gesehen, die unsere Hilfe brauchen. Wir haben auf einmal ein Bewusstsein für die anderen bekommen und wir haben gemerkt, so ganz geht es gar nicht um mich. Und so vieles habe ich egoistisch getan und das will ich gar nicht mehr. Und diese Denkänderung ist eigentlich mit der Wiedergeburt entstanden, indem dieser Gott, der ja alles bewirkt, in uns Raum genommen hat, der hat Wohnung in uns genommen. Und das ist natürlich ein Prozess, der geht immer weiter und der ist noch nicht abgeschlossen. Denn natürlich ist es erstmal mit der Wiedergeburt gestartet, was wir in Johannes 3 auch lesen, aber dann kommt das Geschehen irgendwie ins Stocken. Ja, wir stehen immer noch oft im Zentrum unseres Lebens und merken, es sollte eigentlich anders gehen. Und damit sich das ändert, hat Gott uns eine besondere Aufgabe gegeben, die wir immer wieder haben. Nämlich steht da in 2. Korinther 1, Vers 8 steht da: Wir müssen euch nämlich, liebe Brüder, über die Trübsal, die uns in der Provinz Asien getroffen hat, nicht in Unkenntnis lassen, dass nämlich das Leid so überwältigt, so unerträglich schwer auf uns gelastet hat, dass wir sogar unser Leben verloren gaben. Ja, wir selbst hatten es schon für ausgemacht gehalten, dass wir sterben müssen. Wir sollten eben lernen, unser Vertrauen nicht auf uns selbst zu setzen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Der Kerngedanke hier ist für mich, dass der Paulus und seine Truppe, die sind in Sch größten Schwierigkeiten gekommen und die haben fast das Leben abgegeben. Die haben gesagt, jetzt werden wir leben, kommen wir hier nicht mehr raus. Ob das die Steinigung war, die der Paulus erlebt hat, oder ob das auf dem Wasser war, wo die Schiffbruch erlitten haben, oder ob sie unter falschen Brüdern waren, oder ob sie einfach Feinde hatten, die ihnen ans Leder wollten. Die haben so vieles erlebt, was ihnen so nahe gegangen ist, wo sie einfach gemerkt haben, Alter, das geht nicht gut aus, das ist das Ende. Und das kann man ein bisschen vergleichen mit all unseren Schicksalsschlägen, die wir auch haben. Die sind vielleicht anderer Natur und du verlierst andere Sachen oder du wirst krank oder du verlierst deinen Job oder was auch immer da passiert. Aber das sind diese Lektionen, an denen Gott uns was beibringen will. Nämlich, dass das Zentrum immer mehr er wird. Hier steht nämlich, wir sollten eben lernen, unser Vertrauen nicht auf uns selbst zu setzen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Weil auch wenn wir jetzt Christ geworden sind und das Zentrum in gewisser Weise Christus ist, so würden wir es zumindest formulieren, ist es oft noch nicht so. Oft sind wir es immer noch selber. Wir verkaufen das natürlich anders, wir sehen immer ganz selbstlos aus. Aber wenn man genau hinschaut und wenn man sich selber ein bisschen beobachtet, merkt man, man tut eigentlich alles zu seinem Vorteil. Und das löst sich erst, wenn wir mal so richtig in Probleme kommen und auf einmal lernen müssen, wir brauchen jemand anders. Ich meine, bei der Wiedergeburt haben wir das auch erlebt. Da haben wir so eine Not vor Augen gehabt, weil wir uns Gott gegenüber so verloren gefühlt haben, dass wir gesagt haben, Gott, ich brauche dich als Retter. Da ist wahrscheinlich keiner auf die Idee gekommen, zu sagen, Gott, ich habe ein Riesenproblem, ich bin unzulänglich in allen Bereichen, aber mach dir keine Sorgen, ich bringe das schon wieder in Ordnung. Weil das ist dann keine Wiedergeburt. Das nennt man dann bestenfalls selbstgerecht. Weil da schauen wir wieder selbst, da merken wir, das Selbst ist im Zentrum, wie wir dieses Problem beenden können. Aber in diesen Fällen, wo der Paulus hier schreibt, war er einfach so weit menschlich am Ende, dass er nur noch auf Gott hoffen konnte. Und da hat er gelernt, auf Gott zu vertrauen. Und deswegen kann ich jeden ein bisschen beglückwünschen, wenn er gerade in einer Krise ist, dass er da lernen kann, Gott zu vertrauen. Ich meine, die größte Krise, die wir alle noch vor uns haben, das ist wirklich, wenn wir das Leben verlieren. Und da kann dann keiner mitreden und das wäre auch gut erstmal so. Aber das steht alle noch uns allen bevor. Das ist quasi der Prüfstein für unseren christlichen Glauben. Aber dann muss das, was wir den Tag über oder über die Jahre immer so erzählt haben, da muss es greifen. Da muss das, was Jesus gesagt haben, hat, die Verheißungen müssen stehen. Wenn er sagt, wer mir glaubt, hat ewiges Leben. Das muss dann passen. Da gibt es keine Alternative mehr. Da kannst du auch nicht sagen, ja, das werde ich schon selbst irgendwie schon noch auf die Reihe kriegen. Weil du bist selber in Gefahr und du hast keine Mittel mehr, dich aus der Not zu winden. Und deswegen können wir schon im Leben dieses lernen, nämlich dass wir von uns selbst auf Christus vertrauen. Also immer, wenn ihr wieder mal in Not seid, wenn irgendwas kaputt geht, wenn euch die Ölwanne unterm Auto wegreißt, einfach Danke sagen. Sagen, Gott, du hast alles im Griff, ey. Es ist so wunderbar, oder? Weil das ist der Blick des Glaubens. Und dann lernen wir, auf Christus zu vertrauen. Und dann dürfen wir auch erleben, wie Christus die Not beendet. Oder irgendwie wird er sich schon einschalten. Ich bin davon überzeugt und kann aus eigener Erfahrung sagen, das macht er wirklich. Und das kennt ihr auch genau. Die Not lehrt uns zu beten, sagt man. Die Not lehrt uns aber auch noch was. Nicht mehr weiter auf uns selbst zu vertrauen. Während die Not für ungläubige Menschen oftmals sinnlos ist, hat sie bei uns einen erzieherischen Aspekt. Sie will uns unsere Kräfte nehmen, damit wir nicht anders können, als alles von Gott zu erwarten. Habt ihr das schon mal gehört? Aber das ist eigentlich in der tiefsten Not in meinem Leben, ist es dieser Gedanke gewachsen. Weil das tust du nicht, wenn du jung und dynamisch, voller Erfolg bist und alles hast, sagst du, jetzt will ich aber mal alles von Gott erwarten. Das tust du erst, wenn du nichts mehr hast. Wenn du richtig am Boden bist, dann sagst du, Gott, ey, jetzt haben nur noch dich. Und wenn du versagst, dann ist aus mit mir. Und das ist ungefähr der gleiche Satzbau, wie der Paulus sagt. Der sagt, er hat schon am Leben verzweifelt. Deswegen, da hat er es gelernt. Auch wenn die Not durch den Sündenfall Einzug in unsere Welt erhalten hat, kann die Not, Krankheit und Verlust uns lehren, alles von Gott zu erwarten, denn alles andere entpuppt sich als unsicher und vergänglich. Alle anderen Rettungsringe, die werden untergehen. Aber er bleibt. Christus bleibt. Und dieses ganze Geschehen haben wir in einem, wie ich schon gesagt habe, wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, auf das die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Das ist ja das Gewaltige. Wir haben einen lebendigen Gott, der in uns wohnt. Und wenn wir körperlich dahin vegetieren und was wir alles so durchmachen, wissen wir, da ist jemand in uns, der wird diese ganze Not zum Guten wenden. Das Blatt wird sich wenden und am Ende werden wir werden uns freuen und fröhlich sein und glücklich sein und wir werden die Ewigkeit mit dem Herrn verbringen und es wird einfach gewaltig. Wir werden davon reden, dass wir in gewissen Nöten waren, die wir vielleicht heute noch nicht verstanden haben, aber dann vielleicht schon mehr. Schauen wir uns auf uns, sehen wir Kraftlosigkeit, Vergänglichkeit und Unwille. Das ist der Blick, den wir von Natur aus haben. Das ist der, wenn du auf dich schaust. Kannst ja mal eine Woche lang ausprobieren, vielleicht machst du es eh gerade, schaust auf dich und bist verzweifelt. Ich kann nur sagen, lass es sein. Schau nicht auf dich. Sag dem Herrn Danke für all die Nöte und schau auf ihn. Ich meine, in dem Korinther heißt es ja, wir werden verwandelt von einer Herrlichkeit zur anderen durch den Geist, der in uns wohnt, indem wir auf ihn blicken. Der Paulus, der ist einfach ein krasses Vorbild. Der hat da so viel Krasses erlebt. Wir lesen dann von ihm, allenthalben sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt. In Ratlosigkeit versetzt, aber nicht verzagt. Verfolgt, aber nicht im Stich gelassen. Zu Boden geworfen, aber nicht ins Leben gebracht. Alle Zeit tragen wir das Sterben Jesu in unserem Leib mit uns umher. Damit auch das Leben Jesu in unserem Leibe sichtbar wird. Also Gott lässt diese Not bewusst in unserem Leben. Es ist also keine gemahnte Wiese oder wo auch immer. Es ist kein Selbstläufer, es ist kein einfaches Leben. Es ist einfach oft gruselig und grausam. Aber das ist, Gott hat es so zugelassen. Und das hat er mit dem Ziel zugelassen, dass wir da in diesen Christus immer mehr verwurzelt werden. Denn mitten im Leben werden wir dem Tod dahingegeben, um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu in unserem sterblichen Leibe sichtbar wird. Krankheiten können unser Leben beeinflussen, aber gleichzeitig kommt Jesus in uns zum Vorschein. Somit tut der Tod sein Werk in uns und das Leben in euch. Das ist die Frage, glauben wir ihm? Weiter heißt es, weil wir aber denselben Geist des Glaubens besitzen, nach dem Wort der Schrift, Psalm 16, 116, Vers 10, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet, zu glauben auch wir und deshalb reden auch wir. Darum werden auch wir nicht verzagt sein. Nein, wenn unser äußerer Mensch aufgerieben wird, empfängt doch der innere Mensch Tag für Tag neue Kraft. Also es ist auch eine Verheißung, wir empfangen Kraft. Ist auch nicht von uns selber, wir empfangen sie von außen, von ihm oder von innen oder wie auch immer, also nicht von uns. Und das wollen wir, das brauchen wir. Denn die augenblickliche, leicht wiegende Last unseres Leidens bringt in uns überschwänglicher Weise über allen Maß hinaus ein ewiges Vollgewicht der Herrlichkeit ein. Also da ist die Not und die Last, die wir jetzt machen, ich sag mal, in diesem Leben, bringt uns in einer Ewigkeit eine Herrlichkeit ein. Also wir dürfen den Blick der Ewigkeit nicht verlieren, weil sonst funktioniert die ganze Gleichung nicht. Denn weil wir den Blick nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare richten, denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare ist ewig. Also alles, was ihr hier seht, das wird dann wieder verschwinden. Das bleibt dann noch über. Zumindest das Sichtbare nicht. Also überbleibt unsere Persönlichkeit irgendwie mit dem Herrn verbunden. Und ansonsten wird Gott alles verändern, alles verwandeln. Deswegen ins Sichtbare zu investieren ist müßig. Zumindest zeitlich ist es begrenzt. Mose und seine Herrlichkeit war zeitlich und äußerlich. Die ist ja auch verschwunden. Er war da bei Gott, dann hat er gestrahlt voller Herrlichkeit und dann war das irgendwann vorbei. Aber alter Bund. Der neue Bund ist ganz anders. Der wohnt die Herrlichkeit in uns. Das heißt nicht umsonst, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Die Herrlichkeit wohnt in uns. Und die ist umgeben von einem zerbrechlichen, sichtbaren Körper, ein Gefäß. Und wenn der mal mehr Risse bekommt, dann kommt vielleicht auch das Licht von innen nach außen raus. Also oft ist das so, dass gebrochene Menschen manchmal besonders strahlen für den Herrn. Und einer meiner Lieblingsverse ist, der steht in Galater 2, Vers 20, da heißt es, ich lebe, doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Also das ist eigentlich auch, das ist der neue Bund, ich lebe. Das steht ja zwar so beiläufig, aber das ist eigentlich das Entscheidende, wir leben. Und wir leben nicht nur zeitlich, sondern wir haben ewiges Leben. Und dann steht da weiter, aber nicht ich. Und wenn man im Griechischen das nachschaut, dann steht nicht ich in der ersten Person Singular und dann steht da kein Ego mehr. Also der erste Teil steht in der ersten Person Singular und beim zweiten, da steht das Ego. Aber nicht mehr das Ego ist raus. Und das war ja das Problem von Anfang an, dass wir im Zentrum stehen und an uns die Gesetze erfüllt werden sollen. Aber im neuen Bund ist es der Christus, der im Zentrum steht. Also ich fasse nochmal kurz zusammen, dass wir ein bisschen das im Überblick haben. Also der alte und der neue Bund. Der alte Bund ist an mich gerichtet. Ich stehe im Zentrum. Der neue Bund ist an Christus gerichtet. Die Prüfung, die wir im Leid erst richtig, wo die richtig ehrlich ist, wo wir merken, wenn wir was verlieren, dass wir auf Gott, auf Jesus vertrauen lernen im Glauben. Die Prüfung ist, ob ich im Zentrum bin oder er. Und der Weg zur Herrlichkeit ist einfach, ihm zu vertrauen. Und das ist dann die ewige Herrlichkeit. Und dann lese ich euch nochmal vor, was auch der Segen auch schon im Alten Testament war, der dann auch auf uns ruht. Der steht nämlich im 3. Mose 26, die Verse 3 bis 12 lese ich mal. Wenn ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Gebote haltet und nach ihnen tut, so will ich euch Regen zur rechten Zeit geben, damit das Land seinen Ertrag liefert und die Bäume auf dem Feld ihre Früchte spenden. Dann wird die Dreschzeit bei euch bis in die Weinlese reichen und die Weinlese bis in die Saatzeit. Und ihr sollt Brot reichlich zu essen haben und sicher in eurem Lande wohnen. Dann will ich Frieden im Lande herrschen lassen, dass ihr euch niederlegen könnt, ohne dass jemand euch aufschreckt. Auch die wilden Tiere will ich aus dem Land verschwinden lassen und kein Schwert soll durch euer Land ziehen. Ihr werdet eure Feinde in die Flucht schlagen und sie sollen vor euch durch das Schwert fallen. 5 von euch sollen 100 in die Flucht schlagen und 100 von euch 10.000 vor sie hertreiben. Und eure Feinde sollen vor euch durch das Schwert fallen. Ich will mich euch gnädig zuwenden, ich will euch zahlreich werden lassen und meinen Bund mit euch aufrecht halten. Ihr werdet altes Getreide von der letzten Ernte zu essen haben und das vorige wegschaffen müssen, um dem neuen Raum zu geben. Und ich will meine Wohnung in eurer Mitte aufschlagen und mein Herz wird keine Abneigung gegen euch hegen, sondern ich will in eurer Mitte wandeln und euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Das dürfen wir im neuen Bund leben. Christus in unserer Mitte ist er bereits hier. Und die Verheißungen, die wir hier lesen, sind ja auch nicht nur auf mein persönliches Leben, sondern für die ganze Nation, für das ganze Land, in dem wir wohnen. Dass die Feinde außen vor bleiben, dass die nicht durch in meinem Land wandeln, dass hier Frieden herrscht, dass das Schwert hier. Das Schwert ist ja immer auch Krieg und so ein Zeugs. Und das wollen wir alle nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Christen den Christus verkünden. Und damit eigentlich den Kompass wieder in die richtige Richtung lenken. Also weg von Gott hin zu Gott. Und weg von der Gottlosigkeit oder vor der Menschenfurcht letzten Endes auch zur Gottesfurcht. Wenn das Land wieder Gott fürchtet, dann werden sich viele Dinge wieder in die richtige Richtung lenken. Und das fängt natürlich bei uns an. Das fängt immer bei Gottes Volk selber an. Das sind wir. Und das wünsche ich euch, das wünsche ich mir. Amen.